Dieser Text ist zu Hanukkah Haftarah und außerdem ist er einmal Haftarah zu einer Parasha. Und das ist gar nicht so lange her. Wann hätten wir vor nicht, es gibt mehr als eine Parasha, wo die Menorah vorkommt, aber wann hätten wir vor nicht allzu langer Zeit eine Parasha gehabt, wo die Menorah vorkommt? Das war Parashat Beha'alotecha am Anfang von Bemidbar. Wir sind jetzt schon gegen Ende vom Buch Bemidbar. Wir sind jetzt schon in der Zeit im Buch Bemidbar, wo man am Ende der Wüstenwanderung ist. Wir erinnern uns ja, das Buch Bemidbar zerfällt so ein bisschen in zwei Teile, nämlich den Anfang der Wüstenwanderung, die große Krise mit den Meraglim. Und dann ist ein großes Loch von 38 Jahren, wo wir nicht allzu viel erfahren. Und dann kommt die Zeit des Endes der Wüstenwanderung. Und Behalatra ist noch am Anfang, wo alles gut ist. Aber das ist wenige Wochen her, dass das Parasha war. Und da war das Haftarah. Es ist natürlich so, dass, neulich hatte mal in einem Shiur ein Rabbiner gescherzt, dass die Haftarah immer das ist, was man am wenigsten hört. Also, ja, es ist Haftarah. Aber es ist trotzdem so, dass ein Textstück aus einem an sich schwierigen Propheten, wenn es jetzt Haftarah geworden ist, natürlich populärer ist. Darum ist es sinnvoll, wenn wir das anschauen. Wir sprechen vom Propheten Sicharja. Wann hat denn der gelebt und was hat denn der so gemacht? Wie kann ich denn den einordnen? Also wenn ich jetzt irgendwie habe, so die Liste der Nevi'im im Tanach, und da ist einer davon Sicharja. Wo gehört der hin? Ist der eher früh? Ist der eher spät? Wie kann ich den einordnen? Okay, also so populär ist er nicht. Gut. Sicharja gehört zu den spätesten Propheten, die wir haben. So ungefähr zu den vorletzten. Er ist gleichzeitig mit einem Kollegen namens Haggai aktiv und hinter den beiden, hinter Sicharja und Haggai, gibt es dann nur einen, nämlich mutmaßlich den Malachi. Bei Malachi steht keine Datumsangabe im Text, also da ist es Überlieferung. Also Haggai und Sicharja waren wahrscheinlich gemeinsam ex aequo die Vorletzten vor dem letzten Propheten. Also in welcher Zeit sind wir da ungefähr? Wann hört denn das auf mit der Prophezeiung? Also irgendwann gibt es Propheten, so wie Jeremiahu und den Sicharja, und irgendwann gibt es keine Propheten mehr. Wann hört denn das auf mit der Prophezeiung?
Vielleicht mit der Zerstörung des zweiten Tempels?
Na, schon vorher, schon zur Zeit des zweiten Tempels. Schon zur Zeit des zweiten Tempels. Das heißt, Sicharja und sein Kollege Haggai, die zeitgleich auftreten, treten auf zu einer Zeit, wo der zweite Tempel gerade gebaut werden soll. Und sie treten beide auf zu einer Zeit, wo eigentlich der zweite Tempel gebaut werden soll, aber die Bedingungen dafür halt nicht so einfach sind und die Leute Frust haben und meinen, das wird nichts und wir schaffen das nicht und so weiter. Und da kommen diese beiden Propheten und sagen, jetzt ist doch die Zeit, wir kriegen das hin. Wenn ich sage zweiter Tempel, müssen wir bedenken, dass diese erste Version vom zweiten Tempel sehr bescheiden war. Da war weder Geld da noch sonst was. Wir erinnern uns auch, das ist nachzulesen im Buch Esra Nehemia, dass es politische Schwierigkeiten gegeben hat, wie man anfangen wollte nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, will man natürlich schnell einmal Tempel bauen. Dann gibt es Bevölkerungsgruppen im Land, die das nicht so sehen. Und da gibt es Sores. Alles so, diese Dinge musste man erst überwinden, dann ist natürlich auch kein Geld da. Alles so, wir sind in einer Phase, wo die Leute Frust hatten und die Hoffnung verloren haben, dass das mit dem zweiten Tempel was wird. Und diese beiden Propheten sind dazu da, aufzurufen, dass man es sehr wohl machen kann. Das ist einmal der Kontext. Warum zwei Propheten gleichzeitig mit derselben Botschaft daherkommen, ist eine gute Frage. Haggai hat einen anderen Stil als Sicharja. Sicharja spricht ein bisschen volkstümlicher. Das scheint ihm jetzt zu widersprechen, dass ich gesagt habe, der Text ist schwierig, aber er spricht irgendwie in Bildern, das macht ihn schwierig, aber er spricht in einer Sprache, die sich an eine breitere Bevölkerung wendet, während Haggai ist eher der, der intellektuell daherredet. Sicharja ist auch der, der die babylonischen Monatsnamen verwendet, die im Volk geläufig sind, im Unterschied zu Haggai. Also, in dem Sinn dürfte das eine Arbeitsteilung gewesen sein, dass Haggai eher zur Elite, zu den Königen direkt gesprochen hat und sich Sicharja vielleicht mehr breiter in die Bevölkerung. Das wird sich jetzt bei der Stelle, die wir anschauen, nicht so auswirken. Ich sage das nur als Hintergrundinformation, damit wir wissen, wo wir uns da befinden. Die Haftarah, sowohl zu Parashat Beha'alotecha als auch zu Chanukah, fängt an noch am Ende des zweiten Kapitels. mit einem Absatz, der beginnt mit Ranive Simhi Bat Zion. Jubeln und freuen soll sich die Tochter Zions. Die Tochter Zions ist möglicherweise Jerusalem, weil Gott beschlossen hat, in ihr zu weilen. Das heißt, wir haben hier so einen Aufruf, dass Gott versprochen hat, dass alles gut sein wird und diese messianische Zeit, die so völlig weg erscheint, ist ja wohl erreichbar, wenn die Leute das alles richtig machen. Ich möchte einsteigen beim Anfang von Kapitel 3. Gimmel ist 3. Und schauen wir uns einmal ein bisschen an, worum es da geht, bevor wir uns einen Kommentar anschauen. Wir wollen ja Kommentare auch kennenlernen. Aber schauen wir ein bisschen an, worum es da geht. Ich fange an beim Anfang von Kapitel 3. Gimmel alles. Vayareni et Yehoshua HaKohen HaGadol Omed lifnei Malach Hashem VeHaSatan Omed al Yemino leSitno. Also der Prophet beschreibt hier eine Vision. Wir sind hier mittendrin. Ja? Der Prophet beschreibt hier eine Vision. Und der Prophet Zecharia hat etwas, das finde ich irgendwie sympathisch. Das kann damit zusammenhängen, dass er einer der letzten Propheten ist und da war vielleicht die Gabe der Nevoa nicht mehr so gut. Er braucht immer einen Dolmetscher, der ihm erklärt, was er gesehen hat. Und ich finde das irgendwie sympathisch, weil ich jetzt auch nicht verstanden. Das macht ihn irgendwie menschlich. Er fragt ständig den Engel, der ihn begleitet, was ist das? Oder der Engel fragt ihn, hast du das verstanden? Und er, nein. Und der Engel muss ihm das erklären. Also wir sind jetzt so in so einer Szene. Ja? Er sieht jetzt den Jehoshua, HaKohen, HaGadol, den Jehoshua, den Hohepriester, der steht vor einem Engel Gottes. VeHaSatan Omed al Yemino leSitno. Und der Satan, der Ankläger, steht zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Schauen wir erst einmal, was der Text uns erzählt und dann gehen wir es in Detail durch. ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים, הלא זהות מוצל מאש. Gott tadelt jetzt den Satan und sagt, wenn ich das wienerisch ausdrücken darf, schlecht ich, lass ihn in Ruhe, denn Gott hat gewählt Jerusalem und dieser da, der da steht, der Jehoshua, der Hohepriester, der da steht und der Satan will ihn anklagen, der ist doch ein Ud, ein Holzscheit, Muzal Me'esh, übrigens Ud, so wie das Musikinstrument Ud, ja, ein Stück Holz, so wie das arabische Ud, Muzal gerettet aus dem Feuer. Jehoshua haya lavush begadim zu ihm be omed lifnei HaMalach. Und Jehoshua ist da gestanden, angezogen mit schmutzigen Gewändern und er steht vor diesem Engel. Vaya'an vayomer el ha'omdim lefanav lemor hasiru ha'begadim ha'tzu'im me'alav vayomer elav ראי העברתי מעליך אבונך והלבש אותך מחלצות. Also es gibt jetzt eine Stimme an zu den denen, die da stehen und sagt, tut ihm die schmutzigen Gewänder weg und zieht ihm was Sauberes an. Also das Bild ist relativ leicht zu deuten, mal an der Oberfläche. Irgendwie hat sich der mit Sünden Schmutze gemacht. Und Gott befindet aber, naja, der ist ein Scheit aus dem Feuer gerettet, da müssen wir großzügig sein. Und jetzt können wir ihn sauber anziehen, damit das alles wieder gut wird. Und er sagt dann, Vayomer Yasimut Zanif Tahor, gebt ihm einen reinen Turban auf seinen Kopf, Al-Hosho, Vayasimu hat Zanif Tahor, Al-Hosho, und sie haben das gemacht, sie haben einen reinen Turban ihm gegeben auf das Haupt, Vayalbi Shuhu Begadim, und sie haben ihm frische Kleider angezogen, und Malach Hashem Umed, und der Engel Gottes steht da. Vayad Malach Hashem Bihoshua Lemor. Und jetzt spricht dieser Engel Gottes zu dem Jehoshua, dem Hohepriester, der da gerade von den schmutzigen Gewändern befreit wurde und sauber angezogen wurde. Ko Amor Hashem Zevaot, so sagt Hashem, der Herr der Herrscharen, im Bederach Bidrachai Telech, wenn du in meinen Wegen gehst. Ve'im et Mishmarti Tishmor, und wenn du meine Weisungen hütest. Vegam ata tadin et beti vegam tishmor et chatzerai venatati lecha machlechim ben haomdim haele. Also es kommt jetzt die Bedingung, brav sein musst du aber ab heute schon, wenn du gehen wirst in meinen Wegen und meine Gebote hüten wirst und auch gut richten wirst in meinem Haus und auch meinen Hof hüten wirst, also den Tempel korrekt bewahren wirst, also der Hohepriester, also zuständig für den Tempel, dann werde ich dir also geben, dass du stehen kannst unter diesen reinen Engelscharen, die da herumstehen. Shma na Yehoshua HaKohen HaGadol, höre Yehoshua, der Hohepriester, Ata, du, Urecha HaYoshvim Lefanecha und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ki anshe mofet hemme, ki hineni mivi et avdi zemach. Ihr seid Leute, die fähig sind zu einem Wunder. Ich übersetze das mal so. Was macht der ganz Herz voll? Schauen wir mal, was die übersetzen. Ja, Man of Miracle, ja, passt eh. Das passt eh. Das sind Menschen, Männer des Wunders. Ki hineni mevi et avdi zemach. Denn ich, siehe, ich komme und ich bringe meinen Knecht den Zemach. Was ist Zemach wörtlich? Was übersetze ich Zemach?
Eigentlich so Pflanze oder Spross oder so.
Ganz genau, Pflanze, Spross, richtig. Zemach ist einfach Pflanze, auch im modernen Hybrid. Irgendwas, das sprießt und wächst. Und was ist der Zemach hier?
Maschiach.
Maschiach, genau. Zemach ist eine Chiffre für Maschiach. Hm. Also hier sehen wir schon, warum Sicharja nicht so ein einfacher Text ist. Man muss einfach auch diese Chiffren und diese Bilder entziffern. Ki hine ha even asher natati lifnei Yehoshua al even achat shiva einayim. Er spricht jetzt von einem Stein, das können wir als den Grundstein des Tempels interpretieren, wenn wir wollen. Dieser eine even wird sein, ein Stein, auf dem sich dann sieben Augen drauf tun. Hineni mefateach pitucha neum Hashem tzevaot. Ich öffne eine Öffnung, also in dieser hoffnungslosen Situation. Umashti et avon haaretz ahi beyom echad. Hat. Und ich werde wegwaschen die Sünde dieses Landes an einem Tag. Bayom hahu neum Hashem tzevaot tikreu ish lere'ehu el tachat geffen ve el tachat te'ena. An jenem Tag, sagt Gott, der Herrscharen wird rufen, einer seinen Gefährten, unter den Wein und unter die Feige. Das kann man lesen als, die Leute werden Wein und Feigen haben, so zahlreich, dass man den Nachbarn einladen kann, unter den Feigenbaum zu kommen. Also so kann man das eventuell verstehen. Machen wir es mal bis daher, weil es ist ja nicht wirklich, ich habe ja keinen Absatz im Text, aber warte mal, vielleicht andere schon, ist schon einer gut. Es ist auch so, dass jetzt es kommt dann insofern was Neues, also dann heißt, der Engel, der mit mir gesprochen hat, ist zu mir zurückgekehrt. Also offensichtlich ist das jetzt ein Teil und dann noch ein Teil. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen dieses Bild. Wo der Prophet sieht, diese Vision, wo der Kohen Gadol herumsteht mit den schmutzigen Gewändern. Er wird unter der Annahme, er ist ein Scheit, das aus dem Feuer gerettet wurde, freigesprochen und sauber angezogen. Und sauberer Turban, ja. Und dann kommt die Mahnung, wenn du ab jetzt in deinen Wegen gehst, dann wird das alles gut gehen und ihr werdet ein Wunder erleben, ich werde den Maschiach bringen. Also offensichtlich hat letzteres nicht ganz so stattgefunden, weil so perfekt waren die Leute dann halt doch nicht. Aber theoretisch, was wir bei Haggai und bei Sacharja sehen, ist, dass theoretisch der zweite Tempel das Potenzial gehabt hätte für die messianische Zeit, wenn die Leute es richtig gemacht hätten. Das ist nicht geschafft, das ist was anderes. Aber die Möglichkeit potenziell wäre zumindest theoretisch, wenn vielleicht war es einfach zu viel verlangt, aber sehr theoretisch wäre es da gewesen. Wie würden wir das einmal ohne Kommentare schauen deuten? Also ich habe schon gesagt, dass das schmutzig war, weist vielleicht darauf hin, dass er irgendwie gesündigt hat. Aber wir wissen zunächst einmal nichts Näheres. Was könnte der angestellt haben? Wir wissen natürlich allgemein, dass diese Rückkehrer aus Babel
vielleicht den Quot nicht eingehalten, wie...
Genau, irgendwie wissen wir so generell, im besten Zustand war die jüdische Gesellschaft da nicht. In Babel hat man vieles verlernt. Das kann man durchaus vergleichen mit Zeiten, die wir erlebt haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Da kommen jetzt ein Haufen jüdischer Menschen, guten Willens, aber ja, woher? Und da sitzt da nicht immer alles richtig. Wenn man im Buch Esra Nehemia nachliest, dann kann man auch ein bisschen mehr Details finden, auf das werden wir gleich eingehen. Oder hat jemand eine Idee? Okay, gut. Ja, Esra und Nehemia sind nicht die meistgelesenen Bücher des Tanach, ich gebe es zu, obwohl es echt wertvoll ist. Es ist echt wertvoll, Esra und Nehemia zu studieren, gerade im Zusammenhang mit diesen Propheten, auch die aus der Zeit dann sind, weil das ja doch die Zeit ist, wo Leute aus einem Exil nach Eretz Israel zurückgekehrt sind und versucht haben, einen jüdischen Staat aufzubauen. Also viel aktueller geht es nicht. Darum werden diese Texte auch im nationalreligiösen Lager noch eher gelernt. Aber es sind nicht die Highlights, ich weiß es. Jetzt, ich habe gesagt, ich möchte Kommentare vorstellen, weil wir wollen also nicht nur Tanach lernen, sondern auch verschiedene Kommentare kennenlernen. Und ich habe beschlossen, dass wir uns heute einen Kommentar anschauen, den nennt man die Metzudot. Der besteht aus zwei Teilen, nämlich Metzudat David und Metzudat Zion, und darum heißt das dann in der Mehrzahl Metzudot. Hat irgendjemand schon einmal gehört von einem Tanach-Kommentar? Metzudot. Er wird relativ gerne angewandt. Es gibt zum Beispiel, also hier habe ich ein Mikrozidolog, wo viele, viele drinnen sind, ja. Aber es gibt zum Beispiel so Ausgaben für Schulzwecke. Wenn Kinder in einer jüdischen Schule mal ein bisschen Prophetenbücher lernen sollen, das, was ich hier in der Hand habe, dieses blaue, da ist, in dem Fall ist das Joshua Shoftim, aber das kann es natürlich dann auch mit den Dreh-Asa geben, da ist zum Text dazu Rashi, wie könnte das anders sein, ohne Rashi kann niemand leben, und Metzudot. Also da sehen wir, dass wenn man so etwas haben will, wo mal die Basics drinnen sind, dann kommt der dran. Das hat auch einen Grund, weil er von der Art, wie er erklärt, einmal grundlegend, ein bisschen einfach erklärt, dass er mal versucht, dass wir den Text verstehen, nicht irgendwo weiß Gott wohin ausschweift, sondern mal versucht, uns im Text verständlich zu machen. Der Rabbiner, der diesen Kommentar geschrieben hat, war ein gewisser Herr Altschuler, der im 18. Jahrhundert im polnischen Raum gelebt hat, also Aschkenas. Dieser Herr Altschuler hat es nicht publiziert, sein Sohn hat es publiziert. Also er hat möglicherweise es eher mal aus Notizen gemacht und sein Sohn hat es herausgegeben. Und der Kommentar ist zweigeteilt. Wenn ihr anschaut, starten wir. Es hat übrigens Seitenzahl und mir ist beim Probieren aufgefallen, das Ding hat seine Seitenzahl in hebräischen Buchstaben. Ich musste ja fast lachen, genau. Ist jetzt auch relativ, das ist da jetzt, so fängt das an. Aber. Das kann nicht die erste Seite sein. Das schaut nach der ersten Seite aus. Ja, das schaut nach dem ersten Blatt aus. Oder so ein Blatt. Ihr seht, dass dieser Kommentar hier zwei Spalten hat. Da steht kleingedruckt Metzudat David. Das ist der eigentliche Kommentar. Und hier gibt es ein kleineres Revier, ein kleineres F, das steht Metzudat Zion. In dem Kommentar Metzudat Zion macht er etwas, das echt nett ist, wenn man jetzt nicht besonders sattelfest ist, nämlich er erklärt schwierige hebräische Wörter. Ich meine, wir sind heute gewohnt, dass wir uns mit Übersetzungen durchkämpfen, aber was ist, wenn jemand keine Übersetzung zur Hand hat Oder auch, wenn ich vielleicht will, dass jemand, der Tanach lernt, sich daran gewöhnt, den hebräischen Text zu lernen, dann bleibt man halt doch bei einzelnen schwierigeren Vokabeln hängen. Und hier erklärt er einfach Begriffe, wo er sich gedacht hat, das sind ein bisschen schwierigere Vokabeln. Das kann jetzt der Tanach-Schüler noch nicht. Und in Metsudat David schreibt er einfach einen Kommentar. Ich bin jetzt auf einer Seite, die hat oben eine Seitenzahl Taf Kuf Yud Het. Da sind wir uns einig. Super, genau. Irgendjemand will mir heute viele Nachrichten schicken, ist okay. Taf Kuf Yud Het. Und da seht ihr das dicke Gimmel, so circa in der Mitte. Ja. Da fängt das dritte Kapitel an, da waren wir gerade. Vayar Eni et Yoshua HaKohen HaGadol und so weiter. Und wenn wir jetzt unten schauen in Metsudat Zion, er hatte zunächst einmal noch etwas zu sagen, was sich auf das Ende des zweiten Kapitels bezogen hat. Und dort, wo die breiten Zeilen anfangen, da hat er zuerst schmälere Zeilen und dann werden die Zeilen breiter. In der breiten Zeile ist ein Aleph. Das ist der erste Vers. Das ist das Aleph, das ist eins von Kapitel 3. Vayereni, also uns hat der Prophet erzählt und ich habe gesehen und er sagt uns, aha, das war in der Vision dieser Prophezeiung. Al-Yemino, zur Rechten stand dieser Engel, Yemin Yehoshua, rechts von Yehoshua. Also die Frage könnte sein, rechts von was? Er stand zu seiner Rechten, er sagt, das ist ganz einfach, rechts von Yehoshua ist dieser Engel gestanden. Oder der Satan. Entschuldigung, der Satan, der Satan. Der Satan ist gestanden. Und wir haben im Text gelesen, der Satan ist gestanden, lässt no, um ihn anzuklagen. Satan ist ein Ankläger. Satan ist die, es wird manchmal gefragt, was ist im Judentum ein Satan, weil man das nicht so gewohnt ist. Satan ist der Ankläger, der vor dem lieben Gott so die Rolle des Staatsanwaltes spielt und sagt, dieser Mensch hat das und das und das und das angestellt. Das ist der Satan.
Aber ernst, nicht tendenziös oder?
Nein, schon tendenziös, so wie der Staatsanwalt auch der Ankläger ist. Also schon, also ernst aber im Sinn von, wir haben dem Satan Material geliefert, das geht meistens relativ leicht. Mhm. Aber er spitzt natürlich zu auf das Anklagen. Den kannst du doch nicht begnadigen, der hat das angestellt. Die positiven Sachen wird er nicht auflisten, dafür ist er nicht zuständig. Ja? Das ist der Satan. Mhm. Und der Satan steht also da herum, um den Joshua anzuklagen. Eine Frage, die wir jetzt nicht gestellt haben vorhin, die aber jetzt gestellt werden wird. Ja, okay, anzuklagen, wovon? Was hat er denn angestellt? Was hat er denn angestellt? Wissen wir was er angestellt hat? Also, was sagt uns der Rav Altschule in Metsudat David? Le kadreg, das ist übrigens ein griechisches Wort von Kategor. Le kadreg alav alma shelo micha bebanav shenasu nashim nochriot. Um ihn anzuklagen, dass er nicht protestiert hat gegen seine Söhne, die fremde Frauen geheiratet haben. Kmoshe Amar, Vayimza, Bivnei HaKohanim, Asher, Roshivo, Nashim, Vegoma und so weiter. Bivnei Yoshua ben Yetzodak. Das ist in Esra im 10. Kapitel. Ich habe euch versprochen, wir kommen noch darauf. Im 10. Kapitel des Buches Esra kommt vor, dass ein großes Problem, dass diese sich wieder aufbauende jüdische Gesellschaft in Eretz Israel nach der Rückkehr hatte, war, dass es sehr, sehr viele gemischte Ehen gab. Und das hieß, dass sehr viel nicht-jüdischer Einfluss war, weil viele waren mit nicht-jüdischen Frauen verheiratet. Und ich spreche jetzt auch von solchen, die nicht übergetreten sind. Und da gibt es dann einen größeren Aufruhr, dass das Volk einsieht, dass das nicht okay ist und dass Gott ihnen deshalb zürnt und ist bereit, das auch zu bereinigen. Aber es war nicht so einfach, das ist gar nicht an einem Tag erledigt. Und in dem Zusammenhang erfahren wir, wer da alle dabei war, wer da alle nicht jüdische Frauen hatte. Und da waren Nebach die Söhne vom Hohepriester dabei. So, da sieht man auch, wie weit das hinaufgegangen ist. Ne? Der Hohepriester selbst nicht, aber die Söhne vom Hohepriester. Das ist das, was hier angesprochen wird. Es wird dem Jehoshua, Hohepriester, zum Vorwurf gemacht, dass er da nicht eingegriffen hat. Er hat sie nicht gemacht. Er war nicht der, der diese nicht-jüdischen Frauen geheiratet hat, aber hätte vielleicht gegen seine Söhne protestieren können und sagen können, hier, wir sind Familie von Priestern, wir wollen, dass auch die nächste Generation jüdisch ist. Das hat er nicht gemacht. Er hat das irgendwie zur Kenntnis genommen. Das sei also sein Fehler gewesen. Jetzt wissen wir, was er angestellt hat, aber wir sind natürlich noch nicht so durch mit dem ganzen Text. Er erklärt uns dann übrigens in Vers Nummer 2, weil Yomer Hashem el HaSatan, dass Gott gesagt hat zum Satan, das meint, dass der Engel Gottes gesagt habe zum Satan, das ist für ihn einfacher. Wir sehen hier, er erklärt auch so relativ einfache Dinge, ja? Dass man im Text einmal Ordnung macht, wer redet hier überhaupt, ohne gleich weiß Gott wohin auszuschweifen. Er meint, das bezieht sich darauf, dass der Engel des Gottes spricht, weil sonst ergibt es irgendwie keinen Sinn, wenn die ganze Zeit der Engel Gottes die Kommunikation macht. Egal, er soll abhalten von ihm. Bechazor, egal. Habocher Jerusalem, Gott ist der, der ausgewählt hat Jerusalem. Musaf al-Hashem, Lomar, Hashem, Habocher Jerusalem, egal. Und dann kommt dieser Satz, wo wir uns ein bisschen gewundert haben. Hallo Se, Ud Mutzalme Esch, er ist ein Scheit aus dem Feuer gerettet. Ich meine, ich kann jetzt auch einmal ganz einfach sagen, na gut, einer, der sich mit beinahe Sünden oder mit Nicht-Protest gegen Sünden die Finger verbrannt hat, das ist so ein bisschen versenkt und Gott sei Dank nicht ganz verbrannt. Also so könnte ich das einmal ein bisschen interpretieren. Aber wir kriegen da tatsächlich eine größere Geschichte. Nämlich... Rotzelomar, das soll heißen, ich tekadreg alaf, wie kannst du den anklagen? Also, das ist ja jetzt die Verteidigung, das ist ja ein Scheit aus dem Feuer gerettet. Wie kannst du den anklagen? Hallo, huke utamutzalke esch, der ist wie ein Feuer, das wie ein Scheit aus dem Feuer gerettet. Kihu schlachba esch, denn er wurde geworfen in ein Feuer. Aljad nebuchadnezzar, im Achav, vezitkiahu, nevieha sheker, mit Achav und einem gewissen Achav und einem gewissen Zitkiahu, die waren Lügenpropheten, die haben Lügen prophezeit, an dem Schur war er dabei, Venizel min hasrifa, und er ist gerettet worden aus dem Feuer, Moshe Amru Chazal, das sind jetzt Abkürzungen, ich bin in der letzten Zeile von diesem Absatz, ja. Das Kaf Mem Shin ist Moshe Amru, und Chazal, das sind die Chachamim Sichronam Livracha, das kommt sehr, sehr oft vor, also so wie die Gelehrten gesagt haben, Im Ken, Sechuto, Rav. Und das heißt, er hat einen großen Verdienst, sonst wäre er damals nicht aus dem Feuer gerettet worden. Wir müssen noch klären, was das war. Aber jetzt lesen wir mal fertig. Der hat einen großen Verdienst. Sechuto, Rav. Weil, wenn einer, der aus einem Feuer gerettet wurde, das muss ein Zadig sein. Wie ich, und jetzt blättern wir um. Ihr dreht das Blatt um. Ich habe es verkehrt kopiert, ich weiß. Und wir finden dort, wo vorher Mitzudat David war, wieder Mitzudat David, und die Zeile geht noch, der Satz geht noch zwei Wörter weiter. Also wir haben gehabt Eich auf der Vorseite, Tekadreg Allah. Wie kannst du den anklagen? Bums. Jetzt haben wir aber eine große Geschichte, von der wir nicht wissen, was das ist. Oder? Alle mitbekommen? Alles klar? Alles klar? Wir wissen ganz sicher, wer Achav und Zidkiahu die Lügenpropheten waren und wie das war, dass die aus dem Feuer gerettet worden sind. Alles klar, nicht? Tanach hat manchmal die Eigenschaft, dass ein Buch im Tanach sich auf ein anderes Buch im Tanach beziehen kann. Der erste Kommentar zum Tanach ist der Tanach selbst. So wie wir jetzt schon gesehen haben, wir sollten im 10. Kapitel von Esra wissen, dass diese Geschichte war mit den nichtjüdischen Damen, die sogar Söhne des Hohepriesters nichtjüdische Frauen genommen haben. So sollten wir jetzt auch wissen, wovon die Rede ist. Und frecherweise, also die Ausgabe, die ich hier habe, die tut das nicht irgendwie anmerken in Fußnoten. Es gibt heute manchmal, wenn man sich sowas wie einen Arztcourage kauft, dann hat man immer diese netten Fußnoten, wo denn das herkommt. Und hier sollten wir das einfach wissen. Das ist jetzt natürlich eine Zumutung, aber ich war brav und habe nachgeschaut und verrate es euch. Es gibt beim Propheten Jeremiahu. Beim Propheten Jeremiahu. 29. Kapitel von Jeremiahu. Gibt es diese Menschen, von denen hier die Rede ist. Prophet Jeremiahu hat wann gelebt und wann prophezeit? Das kann man ein bisschen leichter einordnen. Wo ist der Jeremiahu einzuordnen?
So vor der Zerstörung.
Ja, genau, vor der Zerstörung, und zwar knapp vor der Zerstörung. Er ist nicht nur einer derer, die vor der Zerstörung sind, er ist der, der unmittelbar vor der Zerstörung ist. Der Prophet Jeremiahu hat den absolut super Job bekommen vom lieben Gott, dass er die Zerstörung des Tempels nicht nur vorhersagen durfte, sondern auch miterleben durfte.
Ja,
auch miterleben durfte. Also, das ist ernst, und wir können uns lebhaft vorstellen, und wir können es im Buch Jeremiahu nachlesen, aber man kann es auch gut verstehen, wenn der Prophet Jeremiahu angekündigt hat, dass die Sache gelaufen ist und Jerusalem wird zerstört werden, dann waren die Könige von Judäa super begeistert über diesen Propheten und haben ihn echt lieb gehabt, und er hat dementsprechend viele Schwierigkeiten gehabt. Und dann haben sich natürlich Könige auch an ihrem Hof Pseudopropheten gehalten, gegen gutes Gehalt, die das gesagt haben, was der König hören wollte. Das war doch viel angenehmer. Und in dem Zusammenhang haben wir eine Stelle, Jeremiahu 29. Kapitel, die Verse 21 bis 22. Das habe ich euch nicht kopiert. So viel Tanach haben wir jetzt nicht hergerichtet. Ich lese es einfach vor. Klar. Ihr glaubt es mir. Ko amar Hashem Tzevaot, Elohei Israel, so sagt Hashem, der Herr der Herrscher, der Gott Israels, El Achav ben Kolaya, der heißt so, da heißt einer Achav ben Kolaya, El Zidkiyahu ben Maaseya, und über Zidkiyahu, Sohn des Maaseya, es ist übrigens kein Fehler, dass hier die Namen vollständig sind mit der Sohn des Sohn so, weil es gibt Achav und Zidkiyahu auch an anderen Stellen im Tanach, das sind völlig andere Leute, also bitte nicht verwechseln, das ist Achav ben Kolaya und Zidkiyahu ben Maaseya. Hanibbeim lachem bishmi shaker, die für sich prophezeit haben, in meinem Namen, Gott ist der, der hier spricht, ja, Lüge. Also das waren so Propheten, die haben das gesagt, was der König hören wollte. Hineni noten otam beyad Nebuchadnezzar. Und was wird diesen Propheten passieren? Die werden kommen in die Hand von Nebuchadnezzar, Melech Babel, König von Babel, vehi kamle enechem, und er wird sie niederwerfen vor euren Augen. Also wir verstehen schon, warum Jeremiahu so super beliebt war. Melukach mehem klala, lechol galut Yehuda, asher bebavel lemor, und es wird ein Fluch ausgehen. In der ganzen, im ganzen Exil von Yehuda werden die Leute sagen, also die beiden werden ein Symbol sein dafür, wie ein Fluch ausschaut. Yesimcha Hashem kezidkiyahu uchachav asher kalam melech babel ba'esh. Wenn man jemanden so richtig ordentlich verfluchen will, dann wird der Volksmund sagen, du sollst so verflucht sein wie dieser Zidkiyahu und der Achav, die der König von Babel im Feuer geröstet hat. Klingt gut. Klingt gut.
Da war das Wort Simcha, das ist doch eigentlich...
Nein. Ah, Yesimcha, lass ihn geben, ja, ja. Yesimcha, ja, gebe dich, er möge geben, Yesimcha dich, er möge dich geben, ja. Nein, von Simcha ist hier nicht die Rede. sie werden sogar ein Symbol dafür werden, wie etwas ordentlich schrecklich ist, was wird sein, das ihnen passiert ist, was wird ihnen getan worden sein. Der König von Babel wird sie rösten im Feuer. Okay, also wenn Jeremiahu sagt, dass das so sein wird, dann können wir das mal kaufen. Da ist irgendwas passiert. Die sind vom König von Babel geröstet worden im Feuer. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man diese Geschichte ein bisschen genauer ausgestaltet. Was war da? Wir wissen nicht, was war. Ich meine, wir wissen jetzt schon, das waren Lügenpropheten. Gott war angefressen auf diese Lügenpropheten, hat geschaut, dass die bei der Eroberung durch Babylon nicht entkommen. Und die werden von Nebukadnezar irgendwann ganz, ganz schrecklich behandelt werden und im Feuer geröstet. Ja, genau, es steht übrigens geröstet und nicht verbrannt. Also ich habe das absichtlich wörtlich so übersetzt, weil das kann noch ein Teil.
Genau.
Jetzt gibt es dazu, weil, wenn wir genau lesen den Kommentar vom Altschuler, den wir vorhin angeschaut haben, dann sagt er, diese Lügenpropheten und der Joshua, den uns eigentlich geht, der sei damals gerettet worden von dem Feuer. Moshe Amru Chazal, so wie die Chachamim sagen, die Gelehrten sagen. Jetzt wusche euch nach, er hat nicht gesagt, so wie steht im Buch Jirmiyahu. Er hat gesagt, wie die Gelehrten sagen. Wusche euch jetzt nach, wenn er sagt, Moshe Amru Chazal? Im Talmud. Es kann doch ein Midrasch sein. Also es ist ein Midrasch, der im Talmud steht. Aber wenn so ein Kommentar schreibt, so wie Chazal sagen, dann ist das irgendwo entweder eine Talmudstelle oder eine Midraschstelle. Na gut. Und dann brav und hat das nachgeschaut. Sanhedrin. Es gibt im Traktat Sanhedrin einen ziemlich wüsten Midrasch dazu. Ich bin jetzt in Masechet Sanhedrin auf Seite 93a. Falls das jemand nachschauen will, in der unteren Hälfte von 93a. Das ist ein Abschnitt, wo einige Stücke aus dem Tanach, die in diese Zeit fallen, Daniel, Isra, Zecharia, ausgelegt werden. Und da kommen wir also zu unserer Stelle, wo wir gerade den Satz in Jirmiyahu gelesen haben. Da wird zitiert, Ko amar Hashem Tzevaot, Elohi Israel, El Achav ben Kolaya, Ve'el Tzidkiyahu ben Maaseya, Hanibbeim Lachem Bishmi Lashekia und so weiter. Alles so, dieser Satz, den wir gerade gelesen haben in Jirmiyahu. Diese beiden Lügenpropheten. Und dann heißt es weiter, Uchtiv, Velukach mehem klala, und es wird von ihnen genommen werden ein Fluch, für die ganze Galut Yehuda, Asher bebavel lemor, Yesimcha Hashem ke Zidkiyahu uch Achav, Asher kalam melech bebavel ba'esh. Das ist der zweite Satz, den wir gerade gelesen haben. Und außerdem wird also gesagt, die werden zu einem Fluch, weil Nebuchadnezzar, also König von Babel steht nur da, aber das ist in dem Fall Nebuchadnezzar, sie im Feuer geröstet hat. Jetzt wollen wir wissen, was da war. Und dem Talmud fällt auch auf, es steht hier nicht, sie sind verbrannt, sondern sie wurden geröstet. Also irgendwie muss das ein bisschen was Absichtlicheres gewesen sein, dass der König sich was besonders Lustiges hat einfallen lassen. Und jetzt kommt ein ganz wüster Midrasch. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Der Rabbi Yochanan hat eine Überlieferung im Namen von Shimon ben Yochai, dass es da eine Geschichte gibt. Sie haben alles so, das, was sie gemacht haben, das wurde ihnen schon zu einem Verhängnis. Und zwar wollten sie Unzucht betreiben. Und sie schöne Damen bei Hof holen. Und haben zu diesem Zweck ihren Status als Propheten ausgenutzt, indem sie gesagt haben, Gott hat mir ein Wort gegeben. Und sie haben zu einer Prinzessin am Hof von Nebuchadnezzar gesagt, Gott hat gesagt, du sollst mit dem Achav ins Bett gehen. Entschuldigung, Gott. Und umgekehrt. Und diese Dame war aber darüber etwas irritiert und hat das ihrem Vater erzählt. Und der hat gemeint, das stimmt was nicht, das ist ein Zeichen, dass das Lügenpropheten sind. Hat die Zeit zu sich gerufen, hat gesagt, wieso habt ihr das gesagt? Haben die gesagt, das hat Gott uns gesagt. Hat er gesagt, ich glaube das nicht ganz. Hat er gemeint, na wisst ihr was, ich werfe euch in den Feuerofen, so wie diese Geschichte von den drei Männern im Feuerofen. Und wenn ihr große Zadikim seid, dann kommt ihr da eh lebendig wieder raus. Haben die gemeint, ui, das ist beim Klingen lassen sind des Wortes, haben gesagt, na, lieber Nebuchadnezzar, so einfach geht das nicht. Die drei Männer im Feuerofen waren damals zu dritt und die Kraft von drei Zadikim, die ist irgendwie größer, wir sind nur zu zweit. Hat der Nebuchadnezzar gesagt, na gut, sein Argument, sucht euch einen aus eurer Mitte, der mit euch ist. Und die haben sich ausgesucht, den Hohepriester Jehoshua, weil der ist doch so ein frommer Mann. Und weil der so ein frommer Mann ist, wird ihnen nichts passieren. Und also die drei werden ins Feuer geworfen. Die zwei überleben das natürlich nicht. Und der Jehoshua kommt raus mit versenkten Kleidern. Und das ist das, worauf das anspielt. Er ist einer, der gerettet ist aus dem Feuer, aber mit versenkten Kleidern. Jetzt habe ich mir noch gedacht, wie ich an dieser Stelle der Geschichte gehalten habe.
Ich verdenke ein kleines bisschen die Anspielung vielleicht darauf, dass er seine Söhne hat.
Das ist genau das, was ich jetzt sagen wollte, genau. Okay. Ich habe mir das nämlich auch irgendwie gedacht, diese wüste Geschichte, das will ja irgendwie einen Zusammenhang herstellen. Mhm. Die wollten Unzucht betreiben und er hat nichts angestellt, aber es gibt bei ihm auch etwas mit nicht koscherer Beziehung zwischen Mann und Frau. Und ich habe mir noch gedacht, dass sie darauf irgendwie anspielt. Mhm. Und dann habe ich weitergelesen, der Gemara, und da steht, Amar Rav Papa, der Rav Papa ist mit mhm. einer Meinung, Amar Rav Papa, She'ayubanav nosin nashim, she'enan chagoyot lekihuna, nämlich also die Frage ist, Mai Tama ihr Nasch, aus welchem Grund wurde der bestraft? Ja, er hätte ja völlig rein unversehrt rauskommen können, sagt Rav Papa, genau deshalb, weil er nicht protestiert hat, dass seine Söhne diese nicht-jüdischen Damen geheiratet haben. Hier sehen wir übrigens, dass das noch in Babel war, was auch schlüssiger ist, weil da war es natürlich, man assimiliert sich in die babylonische Gesellschaft und gerade als Hohepriester ist man wer und die Söhne des Hohepriesters sind wer, genau die assimilieren sich natürlich dann gut. Also dieser Zusammenhang wird hergestellt von Rav Papa, dass er sagt, na, das ist genau der Grund gewesen, warum er dort versenkt und nicht völlig unversehrt rausgekommen ist. Starke Geschichte, gell? Also wir sehen jetzt auch, dass, wenn er das so kurz anreißt, steckt da ein ganzes Schichtel dahinter, wo der Kommentator, in dem Fall der Rav Altschuler, vielleicht schon wünscht, dass die, die das lesen, dass es bei denen klingelt, ah ja, da war ja das, und die wissen, welche Geschichte das ist. Ich habe übrigens in einen anderen Kommentar auch geschaut zu dieser Stelle, weil ich dachte, wir wollen vielleicht zwei Kommentare anschauen. Ich möchte noch einen Kommentar vorstellen. Der wird uns jetzt keine große Überraschung bringen, der wird nämlich eh dasselbe sagen. Aber damit wir einfach mehrere Kommentare mal kennenlernen. Auf dem schönen Blatt, das ihr habt, wo so viele Kommentare drauf sind, da gibt es auf der linken Seite, dort wo also nicht der Haupttext ist, oben einen gewissen Radak. Wer war denn das? Wenn man Prophetenbücher lernt, kommt man ziemlich bald auf diesen Radak. Wenn man Torah lernt, deshalb weniger, weil der Radak hätte zwar Kommentar zur Torah geschrieben, es ist aber nicht alles erhalten geblieben. Und es gibt ihn zwar zu Bereshit, aber zu den anderen nicht. Das heißt, wenn man Torah lernt, dann kann es passieren, dass man dem Radak nicht begegnet. Sobald man Prophetenbücher lernt, kommt man um den Radak nicht drum herum. Rav David Kimchi ist der volle Name. Bei diesen abgekürzten Namen ist immer das große Quizspiel, wie hat sie wirklich geheißen? Rav, das R ist leicht. David Kimchi. Und er lebte im Bereich Südfrankreich, Spanien. Im Mittelalter. Und er war einer derer, in dessen Familie man die hebräische Grammatik sehr, sehr gut beherrscht hat. Und seine Familie, schon sein Vater, ein Josef Kimchi, die waren solche Gelehrte, die auch ein bisschen dieses arabische Wissen, wir haben das bei ihm Esra erwähnt, ja, auch in das christlich geprägte Aschkenas hinübergebracht haben. Alles so, diese Zeit ist er. Und der Radak ist auch ein Kommentar, der sich viel mit dem Christentum auseinandersetzt. Also in der Form,
der David jetzt.
Der David, ja, genau. In der Form, dass gewisse Bilder, Metaphern in den Propheten auf den Konflikt zwischen Esav ist gleich christliches Rom versus Jakob ist gleich Judentum gedeutet werden. Das kann auch ein Grund sein, warum seine Kommentare zu den Prophetenbüchern ziemlich populär waren in der Zeit, weil das lag in der Zeit halt auch leider sehr stark in der Luft, dass das Verhältnis konfliktträchtig war. Und jedenfalls sind seine Kommentare zu den Prophetenbüchern überliefert. Und er ist also ein sehr beliebter Kommentar, wenn man Prophetenbücher lernt. Schauen wir mal, was er macht. Wir werden jetzt keine große Überraschung erleben, sondern nur, damit wir einfach sehen, wen es alle gibt. Links oben, der Absatz links oben, und zwar in der, es fängt am Ende der zweiten Zeile an und geht dann in die dritte Zeile. Hallo, se ud mut salme esch, seht ihr das? Das ist das Stichwort. Der Radak kommentiert jetzt den Satz, der ist doch ein Scheit aus dem Feuer gerettet. Und was sagt er uns? Kmu ud hadolek shayisiru oto mehaesh shelolid lak od. Also erklären uns einmal, was das überhaupt heißt. Der Radak ist manchmal auch sehr sachlich. Er trennt auch manchmal ganz gut zwischen Pshat und Midrash HaRadak. Und hier ist er einmal ganz rational und sachlich. Was heißt denn das überhaupt? Ein Holzstück aus dem Feuer gerettet. Ja, so ein Holzstück, das versenkt wurde von dem Feuer, aber das nicht wirklich verbrannt hat und jetzt nicht mehr brennt. So ein verkohltes Stück. Und so ist der gerettet aus dem Feuer der Galut. Lavoli Rushalayim. Hier kommt er erst einmal mit einem einfachen Pschat. Er ist gerettet aus dem Feuer der Galut, nach Jerusalem zu kommen. Galut war nicht leicht für die Ausübung der Gebote. Und das war das Feuer, dass er im Exil in Babel gelebt hat. Und jetzt ist er gerettet, um nach Jerusalem zu kommen. Weil in Notabayet, um das Beit HaMikdash zu bauen. Bayet ist hier, das Haus ist hier, das Beit HaMikdash, der Tempel. Ulechachenbo, und darin Kohen zu sein. Und das ist einmal Pschat, ja. Er ist doch befreit aus einer schwierigen Situation. Das Feuer, das war die Situation im Exil, da konnte nicht alles perfekt sein. Aber er ist ja der, den wir extra von dort jetzt hierher bekommen haben, damit er den Tempel bauen kann und im Tempel Kohen Gadol sein kann. Auf den müssen wir aufpassen, den wollen wir wieder sauber machen. Das ist Pschat. Und jetzt sagt er, Verasal Darshu, Rasal Rabbanim Sichronolicha, das ist dasselbe wie Chazal, Chachamim oder Rabbanim, ist egal. Die Rabbiner haben Darshu, einen Drasch gehabt. Er unterscheidet zwischen dem einfachen Wortsinn, was er bis jetzt gesagt hat, und jetzt kommt ein Drasch, das ist die wüste Geschichte, die kennen wir jetzt schon. Boke Mashmao Shehaya im Zitkiahu ve Achav Asher Kalam Melech Babel, dass er gewesen ist mit Zitkiahu und Achav, die geröstet worden sind, die röstete der König von Babel bei Esch im Feuer, Behem Nisrafu, und sie sind verbrannt, Behu, die nächste Zeit habt ihr nicht, der glaubt mir einfach so, Behu Nazul Kmoshe Amar Bidrashahu und so weiter. Also er bringt das. Aber er bringt das auf zwei verschiedenen Ebenen. Das ist für den Radak ziemlich typisch. Der Radak ist relativ heikel, einen Midrash Agadah, das ist übrigens ein Grund, warum ich ihn mag. Er ist ziemlich heikel, einen Midrash Agadah als Midrash Agadah abzugrenzen. Das ist nicht der einfache Wortsinn des Textes. Der einfache Wortsinn des Textes ist das, worauf wir wahrscheinlich auch gekommen wären, wenn wir jetzt gar keinen Kommentar angeschaut hätten. Schmutzig, hat was mit Sünden zu tun. Ja, aber arm, er ist ja gerettet, er ist einer von denen, die übergeblieben sind. Das ist der einfache Wortsinn. Und dann sagt er aber auch noch, na, es gibt doch diesen Drasch von dieser Geschichte, dass er dabei gewesen sei, wie die zwei verbrannt worden sind. Also er unterscheidet das. Im Kommentar von Altschuler haben wir nur die Erklärung bekommen. Der war glücklich und zufrieden, das so zu erklären. Und das reicht dann schon. Gut, wir springen ein bisschen. Wir springen ein bisschen, weil die Haftara ist nämlich noch länger. Die Haftara geht in das vierte Kapitel hinein. Es gibt da jetzt ganz viele interessante Sachen. Aber da eine Stunde angeblich 60 Minuten hat und nicht 75, wollen wir in das vierte Kapitel springen. Übrigens, das sind die Fortsetzungen von dem schönen Text. Da fängt 4 an. Ja, das ist die letzte Seite. Das ist die Seite, die wir jetzt wollen. Und damit ihr nicht weint und ich euch die mittlere Seite vorenthalten hätte, das stimmt nicht, das ist auch bereit. Habt ihr eine Seite, wo oben als Seitenanzahl steht Taf, Kuf, Chaf, Dalet?
Ja.
Und unten im dicken Text, in der letzten Zeile des dicken Textes, ein Dalet, da fängt das Kapitel Nummer 4 an. Mhm. Sehr gut, wir sind uns einig, super. Ich habe euch den richtigen Zettel gegeben, bravo. Vajashat Hamalakhadoverbi, wir haben gesagt, nachdem er dieses Bild gesehen hat mit dem Hohepriester, der da also von seinen alten Sünden befreit wird, um ab jetzt es richtig zu machen. Jetzt kommt also der Engel wieder, der mit dem Propheten Zacharia spricht und zeigt ihm wieder was. Er weckt ihn auf. Vayereni keish asher yeor mishnato. Er weckt ihn auf, so wie einen Menschen, der aus dem Schlaf erwacht ist. Also er hat jetzt dieses Gefühl, dass der Engel ihn aufgeweckt hat, damit er was sieht. Auf der nächsten Seite, Vers Nummer 2. Vayomer elai ma'ataroe. Und er sagt zu mir, was siehst du? Vayomer, und ich sage, Raiti, ich habe gesehen, Vehine, Menorat Zahav, Kula, Begula, Al-Rosha, Veshiva, Neroteha, Aleha, Shiva, Veshiva, Mutzakot, Lanerot, Asher, Al-Rosha. Er hat gesehen, eine Menorah, eine goldene, zur Gänze goldene Menorah, und über ihr ist eine Kugel, Schüssel, Becher, Schüssel, Kugel, ist auf ihrem Kopf. Und sie, ihre sieben Lichter sind auf ihr, also die Lampen sind so fertig, dass da alles fertig ist. Sieben und sieben, bereit für die Narot, für die Lampen, die sie auf dem Kopf hat. Also eine vollständig hergerichtete Menorah, wo also auch oben die Lampen, wo man den Docht hineintut, wo das Öl einzufüllen ist, wo man den Docht hineinkommt, schon da sind. Ushnayim Setim Aleha und zwei Oliven, Oliven oder Olivenbäume kann man sich ja aussuchen, sind auf ihr. Echad Miyamin Hagula ve Echad Al-Smula. Einer rechts davon und einer links davon. Va'an va'omar Elhamalach Hadoverbi, jetzt spricht der Prophet Zacharia und sagt, ich habe angehoben zu sprechen und habe gesagt zu dem Engel, der mit mir spricht, Lemor, und habe gesagt, Ma'ele Adoni. Was ist das, mein Herr? Vaya'an hamalach hadoverbi. Hoppala, Entschuldigung, ich habe euch nicht alles gegeben. Ich gebe es zu. Hast du das? Gut. Und es hebt an, der Engel, der mit mir gesprochen hat, Vayomer Elai, sagt zu mir, Hallo, Yadata Mahema, weißt du nicht, was diese sind? Das ist das, worüber ich vorhin ein bisschen geschmunzelt habe. Ja? Dieser arme Prophet braucht ständig Erklärungen. Und der Engel sagt, hast du das nicht kapiert? Und er, Vayomer, no, Adoni, nein, ich habe es nicht kapiert. Vaya an, jetzt fängt der Engel an zu sprechen und sagt zu, der sagt also zu mir, Lemor sagend, Zedvar Hashem el Zerubbabel, Lemor, das ist das Wort Gottes an Zerubbabel. Wer ist jetzt wieder Zerubbabel? Das sollten wir wieder gelesen haben, zum Beispiel irgendwo in Esra Nehemia oder die Geschichtsbücher halt. Zerubbabel ist der König, also König, wir wissen schon, der pseudo-selbstständige Statthalter von Jehuda, also sozusagen der König, der Statthalter, den die Perser eingesetzt haben über Jehuda. Das ist das Gegenstück jetzt zum Hohepriester. Wir haben einen Hohepriester gehabt, jetzt kriegen wir den politischen Führer. Der Zerubbabel ist der jüdische Statthalter gewesen über die Region. Also sozusagen der König unter Anführungszeichen. Also das ist das Wort Gottes an Zerubbabel, Lemor. Und das ist jetzt ein berühmter Satz. Lo bechayel velo bechoach ki im beruchi amar Hashem Zevot. Nicht mit Kraft, Tapferkeit, Kraft, Gewalt, nicht mit Kraft und nicht mit Macht, oder nicht mit Macht und nicht mit Kraft, sucht das euch aus. Heil ist sowas wie Tapferkeit, aber auch Kraft. Und Koach ist auch Kraft. Also man kann übersetzen, nicht mit Macht und nicht mit Kraft, oder nicht mit Kraft und nicht mit Macht. Ki im Beruchi, sondern mit meinem Geist. Amar Hashem Zevot, sagt Hashem der Herrscher. Und jetzt geht der Text noch weiter. Mi atahara gadol lifni Zerubbabel. Wer bist du, großer Berg vor dem Zerubbabel? Le mishor vehuzi et ha-even ha-rosha teshuot hen-henla. Dass du herausbringen wirst den Kopfstein, also den Grundstein für den Tempel, könnten wir zum Beispiel darunter verstehen, zur allgemeinen Begeisterung. Das war das Bild. Ja? Die Haftarah geht übrigens noch weiter, aber wir heute nicht. Was haben wir gesehen? Oder was hat er gesehen? Er hat es ja nicht kapiert. Wenn jetzt der Engel ihm dolmetscht, verstehen wir nachher immer noch nicht alles. Also jetzt wisst ihr, warum wir gesagt haben, Sichara ist schwierig, weil manchmal ist einfach die Frage, was interpretiert man da hinein? Ja? Mhm. Aber hier ist es nicht so schlimm, weil eine Menorah, okay, da kann man sich was drunter vorstellen. Es gibt wüstere Bilder bei Sicharia, die Pferde in verschiedenen Farben und so. Mhm. Okay, was heißt das jetzt? Bei einer Menorah hat man doch relativ viele Anhaltspunkte Tempelgerät. Wir haben eine vollständige Menorah gesehen. Über dieser Menorah ist irgendeine Kugelschale mit Öl. Steht da was von Öl oder nur? Moment.
Die Lampen sind schon da.
Die Lampen sind schon da, genau. Und über ihr ist diese Schale mit dem Öl und rechts und links sind zwei Oliven oder zwei Olivenbäume. Der Metsudat David, der Rav Altschuler, den wir gerade angeschaut haben, der sagt, bei Schneim Setim Aleha, Schnee Ilane Said Amdu Etzel HaMenorah. Also der denkt sich, zwei Oliven ist ein bisschen zu neppig, sondern das sind zwei Olivenbäume, die gestanden sind neben der Menorah. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kann ich das deuten? Also die Menorah als Tempelgerät, wir haben gesagt, der Hintergrund ist, diese Propheten versuchen zu sagen, der Tempel wird demnächst einmal gebaut. Also das ist relativ leicht, dass uns gezeigt wird, die Menorah ist sozusagen in Reichweite. Jetzt ist sie aber sogar auch bereit, das alles schon da, da muss man gar nichts mehr tun. Und was könnten diese zwei Olivenbäume sein?
Kohen Kagadol und... Ich weiß nicht, wie ein Stellvertreter heißt.
Also sagen wir unter Anführungszeichen König, ja. Er ist natürlich kein König, sondern der Statthalter, der brav machen muss, was die Perser ihm auftragen.
Wer soll da jetzt dabei sein?
Wir haben ihn schon kennengelernt. Es wurde gesagt, das ist das Wort Gottes an Zerubbabel. Ja? Und die übliche Deutung ist für diese zwei Olivenbäume Hohepriester und politischer Führer. Sagen wir politischer Führer, da ist er dran, ja. Geistiger Führer und politischer Führer. Und das sind die zwei Olivenbäume. Und was jetzt Kommentaren eventuell auffällt, es wird dann am Schluss mündet das dann in diesen Satz, nicht mit Macht, nicht mit Kraft, also nicht mit militärischer Macht, nicht mit irgendwelcher Gewalt durch Biegen und Brechen wird das alles sein, sondern durch Gottes Geist. Also es scheint eine Verkündigung zu sein, ihr werdet es da nicht Krieg führen müssen, ihr werdet es da nicht Gewalt brauchen. Und wir haben auch gesehen, diese Menorah, das ist alles schon da. Die ist fertig, so als wäre sie von selbst da. Und das ist das, wo der Rav Altschuler, der Metsudat David, übrigens sagen die Leute immer Metsudat David, kein Mensch sagt Altschuler, außer wenn ich einmal kommunizieren will, wer er war. Das ist das, was der Metsudat David hier bringt. Lobechayel, zum Stichwort Lobechayel, Rotzelomar, Mimshelto al Haakum lo je ba'arur helo hara velo bechoach saro yechabsham bemilchama, aval yimshol bam mibri toarach milchama. Es wird nicht notwendig sein, gegen Völker Krieg zu führen, sondern das wird ohne irgendeine größere Mühe von Krieg gelingen, dass auch die Völker rundherum sagen, das ist super, was ihr da macht. Ja? Und er führt das daneben aus, dass die Lichter den Menorah schon ohne irgendeine Anstrengung dahergekommen sind, sondern alles ist gemacht, die ist einfach da, diese Menorah, von selbst, so wie die Olivenbäume, die haben sich anscheinend da schon von selbst gepflanzt, das ist alles schon da. Und aus dieser Schale oben kommt das Öl von selbst herunter. Das ist, wie er das Bild deutet, dass das alles bereit ist und die Leute keine Angst haben müssen, sondern es wird wie von selbst gelingen, weil Gott will, dass jetzt der Tempel gebaut wird. Die Haftara geht noch ein kleines bisschen weiter, aber ich denke, für heute haben wir genug. Es kommen dann eben auch andere Themen, da müssten wir uns wieder in was Neues vertiefen. Ja. Aber jetzt wissen wir natürlich, warum das eine Haftara für Chanukka ist und warum das eine Haftara für eine Parasha ist, wo die Menorah vorkommt. Das ist naheliegend. Und damit haben wir einen Einblick in den Propheten Sicharia gewonnen. Die Behauptung, dass sich Jahre so schwierig ist, bezieht sich eher auf Kapitel weiter hinten, wo es dann Andeutungen für die messianische Zeit geben könnte und wo es ein bisschen tough wird, das zu deuten. Hier ist es eigentlich, wenn wir so jetzt so mit dem Mitsubat da Vinci das Bild entschlüsselt haben, können wir uns ja relativ gut was darunter vorstellen. Gut, dann heißt das für dieses Mal.